Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Esther Graf und Disaster. Sie haben ein Feature zusammen und genau deswegen wollen wir mit Ihnen darüber reden, wie es dazu gekommen ist, also ein Feature zu machen und was es für Sie allgemein in der Entwicklung von Rap und auch Pop in den letzten Jahren bedeutet, ein Feature zu machen. Denn die Musikgenres sind vielleicht näher zusammen, als das manch einer wahrhaben möchte. Darüber sprechen wir jetzt beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch, verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit immer mit Fußball anfangen, Janek, aber ich bin gerade in der heißen Phase der Saison. Erstmal schön, dass du da bist. Und
Moin.
Ich erlebe wunderbare Dinge. Das Schöne ist aber, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, hattest du dein schönes Wochenende? Du hast viel erlebt, habe ich gehört, ne?
Ich war richtig unterwegs am Wochenende. Ja, ich hatte Top-Wochenende. Also auch Fußball geguckt, gegrillt, beim Basketball gewesen, bei den Towers hier in der Halle. Also es war
good life, also good
von
life.
Vorne bis hinten gut.
Absolut. Das heißt, eigentlich können wir beide eine Stunde Podcast füllen, will aber wahrscheinlich keiner hören, meine Lobeshymnen auf den SV Werder Bremen und deine Grillgeschichten. Deswegen haben wir uns wie immer Gäste eingeladen, mit denen wir reden können. Wen haben wir denn dabei diesmal?
Ja, wir haben heute zwei Leute dabei, die bestimmt ein bisschen noch interessantere Sachen zu erzählen haben als wir.
Wer weiß, vielleicht waren die auch grillen. Können wir herausfinden.
Wir werden es herausfinden, genau. Wir haben zum einen den Hamburger Rapper Disaster am Start, der jetzt letzten Freitag seine neue EP rausgebracht hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle an der Stelle erstmal die Frage, wie steht eigentlich unsere FIFA-Wertung? Du hast verloren das letzte Mal gegen mich, das heißt, ich bin im Moment ungeschlagen gegen dich, nur um das mal hier so vom Stellen klar zu machen, nachdem du aus der Liga quasi ausgestiegen bist.
Meinst du jetzt mich oder Yannick?
Ja, dich erstmal. Yannick hau ich dir jeden Abend, jeden Tag
mit. FIFA bin ich so habe ich so nachgelassen, ey. Ich habe so abgebaut. Es ist halt nicht wie Fahrradfahren. Mit jedem Update verändert das Ding sich. So, und wirklich gut wird man halt nur, wenn man richtig viel spielt. Und ich habe einfach zu wenig gespielt. Und dann ist man irgendwann in so einer Abwärtsspirale, dass man irgendwie keinen Bock mehr hat zu spielen, weil man immer verliert. Aber weil man nicht spielt, verliert man sowieso immer. Also das ist dann irgendwie schwierig, da wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Und das Spannende daran ist, eigentlich kann man daran den Karriereweg, den du gehst, so ein bisschen abmessen. Je mehr Karriere, desto weniger Zeit für FIFA. Das heißt, im Moment läuft. Das würde bedeuten, dass nach meinem gefühlten Karriereweg von unserer zweiten Gästin eigentlich überhaupt gar keine Zeit für FIFA ist. Auch noch nie gespielt wahrscheinlich.
Nee, hat sie? Tatsächlich nicht.
Siehst du, erst vorstellen?
Zweiter Gast heute, Esther Graf. Als Feature-Gast auf der eben angesprochenen EP zu hören, meldet sich sogar extra für uns aus dem Urlaub. Also nochmal ein dickes Dankeschön an dich, dass du hier dabei bist. Herzlich willkommen.
Ey, vielen Dank. Ist mir eine große Ehre, hier dabei zu sein.
Ey, das heißt aber, du kannst jetzt aus dem Urlaub viel erzählen. Na, wie ist der Pool? Wie ist das Wetter? Erzähl mal, wie läuft's da so? Hast du schon gegrillt?
Also, grillt ihr viel,
genau. Nee, grillt habe ich tatsächlich nicht, aber ich kriege jeden Tag tolles Frühstück und ich gehe abends immer essen. Ich lasse mir richtig gut gehen, bin ich ehrlich.
Ja.
Aber die Zeit vergeht so schnell, ich bin Dienstag wieder weg. Aber Wetter ist schön. Also ich muss sagen, 18 Grad in Portugal fühlen sich einfach anders an als 18 Grad in Berlin, deswegen.
Na, das kann ich ja davon unterschreiben. Ja, kann ich was unterschreiben. Die Frage ist so, ob das Feature auf dem Release von Disaster so quasi auch auf dieser Hypewelle, auf der Disaster quasi auch so künstlerisch gerade ist, so emotional zumindest, ob das auch schon den Urlaub quasi selber mitfinanziert hast. Das heißt, du hättest quasi den Urlaub finanziert, Gerrit. Jetzt bist du ja aber quasi so weit weg von Urlaub, habe ich das Gefühl. Das, oder wie sieht's aus? Es steht da irgendwo in deinem harten Schedule 2022 auch eine Woche Urlaub?
Nee, ehrlich gesagt glaube ich leider nicht. Also ich freue mich übertrieben auf den Urlaub. Und wie gesagt, ich bin super privilegiert, dass ich das so machen kann, wie ich das aktuell mache. Erstmal zum Finanzieren. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis da überhaupt irgendwas ausgeschüttet wird. Und dann ist die Messe auch noch nicht gelesen. So, das heißt, wir werden mal sehen, was da am Ende kleben bleibt. Nee, aber wird, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich schwierig. Aber ich freue mich drauf und ich finde das ehrlich gesagt, dann wird es auch noch geiler. So. Ich bin so streng mit mir so und ich habe immer das Gefühl, ich muss mir Urlaub irgendwie verdienen. Und ich glaube, da bin ich dieses Jahr auf einem guten Weg, dann am Ende, vielleicht Anfang nächsten Jahres mal einen Monat irgendwo hinzudüsen und da das Gefühl zu haben, dass ich da genau richtig bin. So.
Um dann das nächste Album zu produzieren, was persönlich ja auch immer eine wichtige Sache ist. Also ich glaube, mir geht es genauso, euch sicherlich auch, dass man in einem Business ist, in dem es so 24/7 ist. Man hört nicht auf.
Mhm.
Yannick,
aber,
ja?
Ich muss sagen, kann ich nur empfehlen, auch dir, Gary, für die Psyche ist es einfach richtig gut, wenn man zwischendrin mal kurz abschalten kann. Ich fühle jetzt schon wieder, ich bin jetzt dann 4 Tage raus und habe jetzt schon wieder voll Bock zu arbeiten und ich fühle mich voll refreshed auch. Ich glaube, für den Kopf ist das voll gut, wenn man hier und da mal einen kurzen Pauseknopf drückt, weil ich habe hier echt schon gemerkt, dass ich teilweise voll raus war und dann auch nicht mehr effektiv richtig arbeiten kann. Also ich verstehe das voll, wenn man voll im Film ist. Das funktioniert eine Zeit lang. Bei mir hat es dann halt gesundheitlich an irgendeinem Punkt bei mir Anfang des Jahres gekickt, dass ich so war, okay, mal kurz eine Woche raus. Ist halt, glaube ich, auf Dauer macht das schon Sinn. Aber
kann ich gut verstehen. Du machst ja auch echt immer super viel. Und du hast natürlich absolut recht mit dem, was du sagst. Und da muss ich auch dran arbeiten und das lernen. Nur das Problem ist, früher war das immer so, als ich noch jünger war, dass irgendwie, wenn ich im Urlaub war, war ich im Urlaub. Und Urlaub war Urlaub. Und mittlerweile kennt ihr ja vielleicht ein Stück weit auch. Mittlerweile nehme ich mich halt einfach krass mit in Urlaub. Und es macht für mich keinen Sinn, Urlaub zu machen, wenn ich mit dem Kopf eigentlich irgendwie hier bin. Also es funktioniert nicht. Ich bin schlecht einfach irgendwie im Abschalten, so, weißt du? Deswegen, wenn ich jetzt einen Urlaub machen würde, würde er sich überhaupt nicht nach einem Urlaub anfühlen. So, das wäre reine Geldverschwendung und irgendwie dann sogar Zeitverschwendung, weil dann lieber, wenn man den Stress schon hat, dann lieber produktiv, so irgendwie, ne?
Ja, also, ihr seid beide ja schon produktiv, das stimmt ja schon. Ne? Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, also Esther ja noch krasser so. Also wir sind, also sie, die ist ja...
Weiß ich nicht aktuell.
Die ist ja andauernd irgendwo am Start und arbeitet ja auch hinter den Kulissen bei dem einen oder anderen mit, wo man jetzt vielleicht nicht so richtig... Darf ich das sagen? Kann man das sagen? Hast Ansonsten können wir es ja am Ende auch rausschneiden lassen. So. Aber arbeitet ja auch bei dem einen oder anderen mit, bei dem man das jetzt nicht erwarten würde. Soll ich erzählen, wo wir uns kennengelernt haben oder willst du?
Mir ganz gleich. Ich kann ja, erzähl du mal und ich füge hinzu.
Du korrigierst dann.
Also ich hab ja mit den Jugglers die EP gemacht so. Vielleicht dazu sowieso mal einen groben Abriss. Die Jungs haben mich letztes Jahr ins Studio eingeladen nach Berlin. Also das kam richtig proaktiv von denen. Und meinten, komm doch mal vorbei, wollen dich mal kennenlernen, wollen mal eine Session mit dir machen. So. Und wir haben uns einfach echt von der ersten Sekunde an, und das ist auch nicht übertrieben, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, das ist ja sehr schwierig in dieser Branche Freunde zu finden, vor dem Hintergrund, dass die Freunde, die man hat, mit denen macht man ja meistens irgendwie auch Geschäfte. Und das ist halt immer schwierig, da hundertprozentig auf einen Nenner zu kommen, grundsätzlich. Und am Ende ist es eigentlich immer, also gibt das vielleicht auch immer Konflikte wegen Geschäftlichem oder so. Oder man, also es ist halt ein People's Business andererseits. Das heißt, man ist sich ja irgendwie auch einfach nahe immer in der Zusammenarbeit. So. Und das ist, glaube ich, schwierig, da einen Kompromiss zu finden. Was ich jetzt aber wirklich sagen wollte, ist, dass ich mich mit den Jungs von der ersten Sekunde an so überragend verstanden habe, dass sie irgendwie wirklich, dass ich wirklich sagen kann, dass das mit die besten oder dass das ganz von ganz wenigen echte Freunde geworden sind, irgendwie, wo ich glaube, dass das mehr ist als irgendwie Business und Zusammenarbeit tatsächlich, auch wenn es kitschig klingt und das andere auch immer von irgendwelchen Zusammenarbeiten behaupten, wo man es dann vielleicht nicht so glaubt. Nee, aber sorry, das war jetzt ein kurzer Ausflug, aber
zurück zu euch.
Genau, zurück zu uns. Und dann auf jeden Fall
ein sehr langes Kennenlernen von euch beiden. Die Jugglers haben also eine Rolle gespielt.
Und dann haben wir ja irgendwie überlegt, was man so machen könnte, auch an Features, wie man noch irgendwie damit reinholen könnte. Und dann meinte ich halt, dass ich die Esther Graf cool finde. Und dann habe ich da halt offene Türen eingerannt, weil die vorher schon auch zusammengearbeitet haben. Und dann, und dann haben wir uns einfach mal in Berlin getroffen. Und das muss ich mal wirklich sagen, also ohne da irgendjemand anderen zu beleidigen oder auf den Fuß zu treten, es ist ja auch kein Sport, so irgendwie, wir machen Kunst, aber Esther ist schon echt krass, so, also ich war schon echt heftig beeindruckt davon, also wirklich selten mit so einer talentierten Künstlerin zusammengearbeitet, wenn überhaupt, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir uns irgendwie morgens oder vormittags getroffen, sind zusammen ins Studio gegangen und dann ging es halt auch einfach Schlag auf Schlag. Also wir waren auch einfach blitzschnell so.
Ja. Erstmal vielen Dank für diese nette Vorstellung. Das freut mich richtig. Na, ich kann auf jeden Fall das alles nur zurückgeben. Es hat richtig Bock gemacht. Also ich kann auch nur ganz kurz zu meiner Geschichte mit den Jugglers erzählen. Ich habe das irgendwo auch schon mal erwähnt. Die haben mir wirklich so die Tür auch ein bisschen zum Hip-Hop aufgemacht. Also ich glaube, es ist immer ein bisschen schwer als Frau, die Popmusik macht, irgendwie eine Daseinsberechtigung im Hip-Hop zu finden. Und die Jugglers sind halt echt einfach Produzenten, die da schon lange Fuß gefasst haben. Und die haben mich da ein bisschen reingeholt oder beziehungsweise die Tür aufgemacht dazu. Ich habe vor 3 Jahren das erste Mal mit denen gearbeitet und die haben so das Potenzial in mir gesehen. Die haben mir die ersten Sachen gezeigt, wie man im Hip-Hop Songs schreibt, wie man Toplines macht und sowas. Das war für mich eine neue Welt. Und über die bin ich da reingekommen. Und dann haben die eben gefragt, ob ich mit Disaster gemeinsam mit ins Studio kommen möchte. Und voll viele Leute in meinem Umfeld waren so, oh mein Gott, als ob du mit dem arbeiten kannst. Und ich war so, ja, voll krass. Und dann sind wir ins Studio und dann haben wir wirklich schnell diesen Song geschrieben. Es hat auch voll Bock gemacht. Also ich glaube, dass wir alle gemeinsam auch ein ähnliches Verständnis von Musik haben und einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Deswegen sind wir musikalisch schnell auf eine Wellenlänge gekommen, weil es gibt voll viele Leute, mit denen ich schon gearbeitet habe, die aber stilistisch in eine ganz andere Richtung gehen und musikalisch auf ganz andere Sachen Bock haben. Aber ich glaube, da waren wir alle sehr gleich unterwegs. Deswegen hat es gut gematcht, würde ich sagen.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einer schnellen, treffenden Verbindung, die dann ja auch sehr erfolgreich, oder also rein was den Output angeht, schon war. Und es ist damit so ein bisschen das Thema, worüber die Redaktion reden möchte, Yannick. Denn ein Feature ist nicht gleich ein Feature.
Genau. Wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt hier schon mal zwei Leute sitzen haben, die einen Song zusammen gemacht haben, dann reden wir über die Feature-Kultur im Deutschrap und Featuren, Feature-Gäste sich auf Songs holen, das gehört ja irgendwie in der Musik einfach dazu. Da gibt es ja die buntesten Kombinationen, sowohl was Feature-Partner angeht, auch was Musikstile angeht, die da irgendwie gemischt werden. Natürlich der Deutschrap immer so ein Auge auf dem großen Bruder in den USA, wo die Feature-Kultur ja nochmal etwas anders ausgeprägt ist, wo es ja wirklich so die Riesen-Kollabos gibt sozusagen, was ja in den letzten Jahren hier auch schon Einzug erhalten hat, wo sich denn Deutschrapper diverse US-Größen mit auf die Songs geholt haben. Genau, und wir wollen heute einfach mal ein bisschen über diese Feature-Kultur im Deutschrap sprechen und haben uns dazu konkret die Leitfrage gestellt, wie hat sich die Feature-Kultur im Deutschrap über die Jahre verändert?
Gary, du bist schon ein bisschen länger dabei und du hast auch schon einige Features gemacht in beide Richtungen. Hast du da eine Meinung zu?
Also ich bin der Meinung, believe it or not, sonst wäre vielleicht, keine Ahnung, wäre der Algorithmus hier und da vielleicht auch irgendwie, würde dann vielleicht anders auf mich anspringen. Aber für mich geht's halt wirklich irgendwie immer darum, also natürlich, ich mache das beruflich und Reichweite und so weiter ist eine Überlegung, die man bei Features hat. Aber wirklich, gerade wenn man sich jetzt irgendwie so die Features anguckt, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, dann geht's für mich irgendwie eigentlich. Und nicht nur eigentlich, für mich geht's immer um den künstlerischen Mehrwert. Das heißt, ich würde niemals für die Reichweite jemanden auf einen Song holen, von dem ich nicht glaube, dass er wirklich den Song verstärkt und eine Farbe oder etwas in diesen Song einbringt, was ich nicht einbringen kann. Und ich glaube, da ist ehrlich gesagt Deutschrap, da gibt's natürlich auch Ausnahmen, das kann man nicht pauschalisieren, aber ich glaube, da ist es berechnender. Und das zeigt sich ja einfach auch darin, dass man andauernd hat, dass irgendjemand mit irgendjemandem arbeitet, die beiden sich eigentlich überhaupt nicht grün sind. Und kurz nachdem der Song rausgekommen ist, geht's dann auch wieder auseinander und knallt und man zerstreitet sich. Und wenn's dann irgendwie aber für die Reichweite und fürs Geschäft sich wieder lohnt, macht man ein halbes Jahr später wieder irgendwie irgendwas zusammen. Also das ist jetzt so meine erste Überlegung. Was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde, weil es ist halt, wie gesagt, es ist ein Beruf, es ist ein Geschäft so. Wir machen das jetzt hier nicht irgendwie hobbymäßig im Haus der Jugend und da muss natürlich irgendwie jeder sehen, wo er bleibt und wie er ans Ziel kommt auf eine gewisse Art und Weise. Für mich persönlich ging es immer primär um künstlerischen Mehrwert. Ging es und geht es so. Und ich glaube, das, wie gesagt, das schlägt sich irgendwie in den Features, die ich gemacht habe, auch nieder. Ist das, war es jetzt ein bisschen, irgendwie hat sich nach einer präzisen Antwort angefühlt, aber auch ein bisschen am Thema vorbei?
Nö, voll im Thema drin. So. Aber Esther, hast du ein Gefühl dafür, wie sich Features früher von außen angefühlt haben und wie du sie selber machst?
Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt noch nicht so lang dabei und ich glaube, Gary ist da in dem ganzen Thema schon ein bisschen abgeklärter, weil er einfach schon länger im Business ist. Ich muss sagen, dadurch, dass ich halt einfach mit meiner eigenen Musik schon Popmusik mache, unterm Strich ist das Popmusik für mich, fand ich das, als ich so ein bisschen in die Welt des Deutschraps eingetaucht bin, voll spannend zu sehen, welche Kollaborationen überhaupt möglich sind und einfach dieses Prinzip von also wie sich Reichweite auch aufbaut, fand ich irgendwie schön zu sehen, dass es davon lebt, dass man sich gegenseitig supportet. Natürlich kann irgendwie der Support auch fake sein, aber ich versuche es oft irgendwie positiv zu sehen und fand es irgendwie cool, dass Leute kooperieren und sich gegenseitig damit pushen. Und das kannte ich aus dem Pop bisher noch nicht so. Also in der Regel gibt es wenig Features, die sich darauf aufbauen, dass die Leute sich im Studio getroffen haben, sondern es ist vielleicht der eine E&A erzählt dem anderen E&A, Die zwei würden jetzt gut zusammenpassen. Das wird irgendwie radiotechnisch passen. Und der Erfolg ist dann darauf aufgebaut, ob das jetzt im Radio am Ende des Tages gespielt wird. Deswegen muss ich sagen, fand ich es bisher voll spannend zu sehen, dass das sich gegenseitig quasi so pusht. Aber natürlich am Ende des Tages ist es wichtig, dass es musikalisch Sinn macht. Und ich habe für mich auch in meiner musikalischen Laufbahn bisher auch gemerkt, dass Features, die nicht matchen, nichts bringen. Sag mal so, also es ist alles, was Spaß macht, bringt was. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man nur mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen sich irgendwie vielleicht auch die Community matcht. Und dass der Song auch am Ende des Tages bei den Leuten ankommt. So, und da habe ich einfach gemerkt, dass unser Song extrem gut, also nach meiner Wahrnehmung, angekommen ist und ich auch Leute am Ende des Tages irgendwie auf meine Musik auch nochmal aufmerksam machen können. Weil da die Lücke dazwischen jetzt nicht so breit ist, sagen wir es mal so.
Ich muss dazu ganz kurz noch mal ergänzen, ich habe das jetzt auch sehr auf Rap bezogen. Weißt du, wenn man ein Crossover-Feature macht, welche Art und Weise auch immer, dann liegt der künstlerische Mehrwert ja immer auf der Hand. Also ich meine, Esther ist eine begnadete Sängerin, ich könnte niemals so singen, wie sie singt. Das war jetzt mehr darauf bezogen, dass wenn ich mir einen Rapper hole, der die zweite Strophe rappt oder die erste von mir aus oder die Hook rappt, dann muss der schon was für mich, was ganz Besonderes zu erzählen haben oder was zu erzählen haben oder es auf eine Art und Weise erzählen, wie ich es niemals erzählen könnte oder erzählen würde. Das heißt, das ist da komplizierter, als zu sagen, ich arbeite mit Leuten zusammen, die eigentlich was ganz anderes machen sollen. Weil da ist der Mehrwert halt immer irgendwie, liegt der, finde ich, im Zweifelsfall deutlich auf der Hand. Oder auch nicht. Also gibt ja dann auch viele, die das scheiße finden, so, die so Pop-Features oder so scheiße finden. Das habe ich bei mir jetzt zum Beispiel gar nicht den Eindruck. Ich schließe mich da Esther an. Ich habe das Gefühl, also der Song ist auch jetzt, glaube ich, sehr erfolgreich für meine Verhältnisse. Und, das zeigt ja, dass die Leute da dahinter sind und das gut finden, dass wir das gemacht haben.
Ja.
Ich finde da einen Punkt so ganz spannend, den ihr beide gesagt habt. Das muss quasi, ich formuliere es mal so, es muss Leben haben, das Feature. Es muss irgendwie gemeinsam eine Energie haben und man muss da irgendwie von innen mehr drin sehen, als einfach nur zwei Elemente, die man zusammensteckt. Das sieht man von außen ja ziemlich selten. Jetzt habe ich aber auch in meinem Leben schon das eine oder andere Feature miterlebt und merke aber auch, dass ich bei manchen Konstellationen nur aufgrund der Konstellation nicht besonders angetan bin, vielleicht wie es andere sind, und bei manchen Konstellationen auch schon. Und dann am Ende der Song, der eine bleibt auf ewig vielleicht sogar bei mir hängen, so, da kann ich aus den 90ern Feature-Rap, auch R&B-Rap-Songs aufzählen, die auch, glaube ich, noch in den Dekaden immer noch da bleiben werden, weil es sich organisch anders angefühlt hat. Jetzt habt ihr euch ja selber getroffen und kennengelernt. So ist das auch, dass du dann trotzdem auch in all diesem Business die romantische Vorstellung, wie man quasi heute Features untypisch machen muss, weil wir reden ja auch so ein bisschen über die Entwicklung und dass man sich vielleicht so auch noch dagegen wehrt, dass es noch schneller wird, das Ganze, sondern dass man trotzdem versucht zu verstehen und zu leben, mit wem man Features macht?
Also ich muss sagen, ich hätte...
Ja, nee, mach mal. Ist super.
Also ich muss sagen, bei mir, ich hatte bisher noch nicht die Erfahrung, dass ich mich mit meinem Feature-Partner nicht verstanden habe oder das nicht auf einer zwischenmenschlichen Ebene so connected hat, dass ich sage, okay, wir bringen jetzt einen Song raus. Also ich habe schon mit Leuten gearbeitet, mit denen es nicht connected hat, dann kam der Song halt nie raus. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages man das in der Musik immer hören wird, ob das wirklich gematcht hat. Und die Community wird auch richtig darauf reagieren. Also ich glaube, wir sind alle mit einem guten Gehör bzw. Bauchgefühl ausgestattet, dass ich mir denke, es wird immer zurückkommen, wenn das nicht wirklich gematcht hat, nicht zu dem Zeitpunkt zumindest. Ja. Oder was denkst du?
Ja, nee, ich schließe mich dem an. Ich hab gerade überlegt, ich habe auf jeden Fall seit Jahren keine Feature oder Zusammenarbeiten mehr gemacht und man schreibt ja auch vielleicht hier und da mal für andere oder so. Sag niemals nie, ist vielleicht auch blöd, aber ich bin immer persönlich mit den Leuten zusammen. Also ist dieses Hin und Her schicken, ich schick dir was, lass eine Strophe frei und du machst das oder so, das gibt's bei mir eigentlich gar nicht so. Mir ist das immer wichtig auch, dass man irgendwie mit den Leuten, und ohne da jetzt Namen zu nennen, bei mir ist das genau so. Also bei den letzten Projekten war es genau so. Ich habe dann auch mit Leuten zusammen im Studio gesessen, mit denen man dann Musik zusammen gemacht hat, wo man dann aber gemerkt hat, dass ich mag dich aus den und den Gründen zum Beispiel nicht oder das passt für mich aus den und den Gründen nicht oder du bist persönlich was ganz anderes als das, was du versuchst irgendwie darzustellen und da geht es mir dann irgendwie auch um Integrität und so weiter und so fort und dann das gibt's dann auch oft, dass man das dann nicht gemacht hat. Diese Erfahrung macht man aber halt auch nur, wenn man irgendwie persönlich zusammenarbeitet. Aber ich glaube, das ist 2022 sowieso in 9 von 10 Fällen der Fall. Ich glaube, diese, wie früher, die, also es ist alles so dynamisch und es geht auch alles so schnell. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kunst, Musik, insbesondere Rap, viel intuitiver geworden ist, als sie irgendwie mal war. Im Sinne von, dass das viel mehr aus dem Bauch heraus ist und viel schneller vielleicht im Zweifelsfall auch geht, als das irgendwie oder der Anspruch ein anderer ist. Was nicht heißt, dass die Kunst darunter leidet, eher im Gegenteil. Ich finde, Deutschrap ist ja diverser und hochwertiger auf vielen Ebenen, als er irgendwie jemals war. Nur dieses sich so Feature hin und her schicken, das gibt's glaube ich nicht mehr. Und aus gutem Grund nicht, weil ich für meinen Teil mir dann schon die Leute irgendwie auch angucken will, mit denen ich oder einen persönlichen Draht zu denen entwickeln will.
Ich glaube auch, dass das heutzutage fast zu riskant wäre, oder? Jetzt einfach irgendein Feature zu machen, ohne groß nachzudenken, weil das Internet ist so groß, also muss nur irgendein Shitstorm irgendwo sein, wenn man sagt, okay, den kann man jetzt, was weiß ich, nicht mehr vertreten oder sonst was. Ich glaube schon, natürlich ist es schnelllebig, aber ich glaube trotzdem, dass die Leute extrem aufmerksam sind und dass man sich nicht einfach mal irgendwas leisten kann und die Leute das einfach wegignorieren, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, mir ist das halt auch wirklich auch einfach immer super wichtig so, weil man hat auch schon mal den einen oder anderen Künstler spannend gefunden, dem man dann aber auch zutraut, dass er auf einmal irgendwie an einem Wochenende, sagt, in seine Story postet, Brudi, die Rothschilds wollen uns am Boden sehen und Corona ist eine Erfindung von den Echsenmenschen. Und dann macht man den Song natürlich auf jeden Fall lieber nicht, weil man keinen Bock hat, sich mit solchen Leuten dann in ein Boot zu setzen. Allein deswegen ist es halt super wichtig, mir super wichtig, einen persönlichen Draht. Und wie gesagt, das kriegt man übers Internet halt nicht so mit, wie wenn man persönlich mit den Leuten zusammensitzt.
Das ist voll wichtig und auch die größte Gefahr in der heutigen Zeit, weil dadurch, dass alles so schnelllebig ist und alles so hektisch wird, ja auch da ganz viele Falltüren sind. Und auf der anderen Seite ist die Strategie, die man ja mit Features fahren kann, ja trotzdem auch nicht ganz uninteressant, ne? Also gerade wenn man, also es gibt so zwei, drei Konstellationen, die man ja in diesem Fall auf jeden Fall immer mit anbringen kann, die auch im Zweifel immer funktionieren. Reichweiten, entweder man macht ein Top-Level und man macht es noch größer, oder es gibt halt jemanden, den man durch Reichweite mitziehen kann. Und gerade eine Sache, die ich finde, in den letzten Jahren in Deutschrap sehr auffällig war, ist dieses Female-Male-Spiel, männlich-weiblich. Also, dass man immer darauf achtet, dass es eine 50-50-Aktion ist. Seht ihr diese Punkte auch und wie oft wurden sie euch schon vorgeschlagen?
Schieß los, Esther.
Also ja, klar sieht man das und ist mir auf jeden Fall bewusst irgendwie, dass das die letzten Jahre immer stärker geworden ist. Beziehungsweise finde ich das extrem spannend und da komme halt ich natürlich am Ende des Tages ins Spiel, weil das ja auch irgendwie von Amerika kommt, dass ich mir denke so, welche Popkünstlerinnen da mit irgendwelchen Rap-Artists plötzlich kooperieren können, ohne dass sie dafür groß gecancelt werden und sagen, ja, das ist nicht mehr Hip-Hop oder so. Also für mich ist diese Konstellation extrem spannend und ich hoffe, dass das sich auch weiterhin so entwickeln wird, dass man irgendwie, dass mehrere Konstellationen gibt, dass Pop mit Hip-Hop kooperieren darf, dass vielleicht noch weitere Ausschwenkungen von Genres geben wird, weil am Ende des Tages geht es um die Musik und wie der Song ankommt. Also es entwickelt sich, okay, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich meine, am Ende des Tages geht es um die Songs und nicht unbedingt darum, macht das jetzt Sinn oder nicht Sinn?
Ja, ich finde das absolut auch. Irgendwie dieses Culture-Ding, das ist ja irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. So, deswegen finde ich diese Diskussion auch oft obsolet. Im Endeffekt ist Rap irgendwie eine Technik, Text auf ein Instrumental zu bringen. So, man kann irgendwie, und in Amerika hat jeder Popsong irgendwie mittlerweile mindestens eine Rap-Strophe. So, also ich finde es grundsätzlich. Also finde ich Kollaboration auch total gut. Ich merke auch vor allem jedes Mal, das gilt auch für Esther, jedes Mal, wenn ich mit Künstlern im Studio bin, die was auf dem Kasten haben, nehme ich ja was mit. Also ich gehe auch noch, also ich glaube, Künstler sein kann man nicht so richtig lernen, aber am Ende des Tages ist Kunst machen auch immer Handwerk und da kann man kann man mit jedem, mit dem man zusammenarbeitet, irgendwie eigentlich immer noch mal ein bisschen was rausziehen oder ein bisschen was von lernen. Das sehe ich schon absolut. Bei mir jetzt zum Beispiel im Speziellen ist es halt so, dass die wenigsten Künstler in Deutschland inhaltlich irgendwie matchen. So. Das heißt, es bietet sich einfach vieles bietet sich nicht an, beziehungsweise nur sehr weniges bietet sich an. Aber wenn dem nicht so wäre, dann würde ich da vielleicht auch, glaube ich, sogar noch offener drüber denken.
Ich glaube auch jetzt wegen zu diesem ganz feministischen Aspekt, Nico, was du jetzt auch meintest, dass das oft so 50-50 ist und vielleicht, dass das oft romantisch dargestellt wird, dass dann halt die Frau irgendwie eine romantische Pop-Hook macht oder sowas, ist vielleicht jetzt klischeehaft, aber ich glaube, irgendwann wird man sagen, rückblickend, dass das halt einfach für die Frauen in der ganzen Musikindustrie sehr viel gemacht hat. So, vielleicht jetzt gerade noch so eine Zwischenphase, wo vielleicht die Frau in dem Fall nur die Hook sein darf oder was auch immer, dass das aber in der Zukunft halt echt ganz viel machen wird, dass ganz viele Frauen so auch viel mehr am Schirm sein werden. Ich arbeite zum Beispiel ja ganz viel mit Hava zusammen. Die hat halt dadurch ihre Relevanz halt auch gewonnen, weil die ein Feature mit Nimo gemacht hat, mit Dadan, aber jetzt funktioniert auch ihre eigene Musik. Woher das kommt, ist vielleicht hier und da mal traurig, dass man vielleicht irgendein männliches Feature-Part braucht, aber wir brauchen ja trotzdem für die Geschichte einen Weg, dorthin zu kommen. Und ich glaube deswegen, das ist halt auch irgendwo wichtig und vielleicht ein Teil der Geschichte.
Vielleicht dazu nochmal direkt, gerade jetzt in diesem expliziten Fall, ist es halt so, was die Leute dann draußen nicht sehen, und ich mache mir über sowas natürlich irgendwie auch Gedanken, aber da sind wir ja wirklich zusammen ins Studio gegangen und haben uns irgendwie zusammen einen Song überlegt oder uns auf ein gemeinsames Thema geeinigt, mit dem wir beide relaten können, und dann haben wir es ein bisschen konzeptioniert und dann ist irgendwie von vornherein klar, einfach vor dem Hintergrund, was ja ein Kompliment auch an Gesang ist, ja, irgendwie, dass Hooks irgendwie, also der Haken an einem Song, das, was irgendwie kleben bleibt, halt in 9 von 10 Fällen melodische Sachen sind und weniger gerappte Sachen. Deswegen bietet sich halt an, dass der Hook in einem Song irgendwie gesungen ist und die Strophen, vielleicht das, was den Main-Teil des Inhalts transportiert, irgendwie gerappt ist. Aber theoretisch hätten wir, also hätten wir es genauso umgekehrt machen können, dass die Strophen irgendwie gesungen sind und nicht die Hook rap. Das wäre halt von der Songdynamik her blöd. Oder es könnte ja auch so rum sein, dass Esther die Rapperin ist theoretisch, was sie ja halt nicht ist, und ich der Sänger, was ich halt nicht bin. So, und dann hätte ich die Hook gesungen irgendwie. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. So, ich verstehe den Gedanken, weil oft ist es dann ja auch so, dass irgendwelche sitzen 10 Männer zusammen im Studio, überlegen sich irgendwas und dann hol mal die, dass die hier das kurz mir einmal trällert. Und das ist ja dann sowas, hat ja sowas Ausbeuterisches. Das ist ja auch eigentlich keine richtige Kollaboration. Das ist ja eher so eine da macht man die Künstlerin ja irgendwie zur Dienstleisterin. Aber das ist in unserer Zusammenarbeit oder in der Zusammenarbeit auch vor dem Hintergrund, dass ich mich mit den Leuten zusammen hinsetze und man sich zusammen irgendwie was überlegt. Und das muss man bei Esther auch sagen, wenn ich sage, dass sie extrem talentiert ist. So, die Topline ist ja komplett von ihr. So, also sie hat die Topline komplett geflasht. Sie ist textlich extrem fit, also extrem gut. Songwriting, Bilder, was man macht, Catchphrases, was man macht, was man nicht macht und so weiter und so fort. Aber das kann ich verstehen, dass das für Leute draußen manchmal, die so einen Hintergrund nicht kennen, und wie gesagt, bei vielen ist es ja auch so, wie vermutet, dass dann irgendwie, ja komm, wir holen uns jetzt mal hier irgendeine, die jetzt mal nochmal kurz die Hook trällert. So.
Okay, aber ganz kurz, das weiß ich in Bezug auf uns jetzt,
wenn
unser
Song ich
auch nicht so liebe, aber ich meine, es gibt ja ganz viel Songs, die jetzt rausgekommen sind, wo, und was aber auch gar nicht negativ bezogen ist, wenn ich mir denke, ich bin ganz gut mit Lea, die hat ja auch gesagt, ey, wie viele Leute sie dann wiederum für sich gewinnen hat können, durch ein Kappi-Feature, die vielleicht sonst ihre Musik halt nie entdeckt hätten. Und
klar,
ich glaube, das
ey,
ist halt auch nochmal so ein Aspekt, den man irgendwie sehen kann durch dieses Feature-Ding. Natürlich kann man das aus dem Blickwinkel sehen und sagen, ja, da geht's halt um Promo oder sonst irgendwas, aber es kann halt für mich als Konsument, wie viel Musik ich erst durch Features entdeckt habe. Also ich glaube, dass man da das
100%ig, ey, 100%ig. 2022 ist da auch ganz anders, als wenn ich jetzt an irgendwelche alten Bushido-Songs oder so denke, wo die Frauen oft gar nicht erwähnt waren oder so gar keine Rolle gespielt haben. So, dass das, also wer das ist, gar keine Rolle gespielt hat und sich daraus auch keine Karrieren entwickelt haben, sondern die nur stattfanden als Feature bei den Rappern oder so. Nee, absolut, das kann natürlich auch eine krasse Win-Win-Situation sein und ist es ja in extrem vielen Fällen irgendwie auch so. Also es ist sowieso, das gibt auch wenn es da darum jetzt geht, wenn man das jetzt aus so einer feministischen Perspektive oder so betrachtet, dann ist das, es gibt halt keine einfachen Antworten irgendwie auf komplizierte Fragen. Da muss man halt einfach von Einzelfall zu Einzelfall gehen und gucken, ist das cool und gehen alle cool miteinander um und sind alle cool miteinander oder halt nicht so. Ja.
Das ist auch, glaube ich, ein ganz schöner Gedanke in diese Richtung, den man fortführen kann und muss, dass es dann auch immer häufiger dazu kommt, dass vielleicht der Rapper nur die Hook macht oder die Bridge oder so.
Ich glaube, das killt die Hits, ey. Dann hast du auf einmal nur noch die Hälfte an Hits in Deutschrap, gehe ich von aus. Aber
ja, lass uns mal ein paar Jahre verrückt. Und ich finde, es gibt den einen oder anderen auf der weiblichen Rap-Seite, von dem ich mir schon vorstellen kann, dass die irgendwann entsprechende Moves machen werden und damit dann auch...
Ich biete mich an, mich vor Hooks instrumentalisieren zu lassen.
Ja, gerne. Ich connecte. finde ich sehr gut, weil da kann sich auf jeden Fall was entwickeln und genau das führt dann zu diesen nächsten Punkten. Es gibt ja aber eine entscheidende Komponente, die habt ihr schon x-mal hiermit angesprochen, die auch dazu führt, dass dieses ganze Feature-Thema noch eine andere Level bekommt, dass die Art der Musik noch eine andere Level bekommt, dass die Hit-Dichte auch eine andere bekommt. Und das ist erst das Thema, das wir heute besprechen.
Genau, ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar, wie viel Pop darf Hip-Hop? Weil das Ding ist, das ist ja einerseits entwickelt sich das voll dorthin, dass die zwei Genres immer mehr verschmelzen. Dann gibt es trotzdem wiederum gewisse Artists, die sich Social Media mäßig äußern und sagen, das ist eine Frechheit, dass da Pop-Artists in den Rap-Playlisten sind. Wir haben hart dafür gekämpft. Und das ist halt auch so eine Frage aus meiner Perspektive, weil ich hätte mich jetzt nie selbst dorthin gestellt und sagen, ich gehöre jetzt zum Hip-Hop, sondern ich kann ja nur sagen, ich bin dort auch irgendwo reingewachsen. Ich habe vorhin schon kurz angeschnitten, durch Jugglers bin ich ins Studio gekommen, im Nebenraum saß Oleg Sesh, der war so krasse Stimme, wer bist du, komm, wir gehen morgen ins Studio, der Song kommt raus und boom, bist du in dieser Welt. Aber wie viel, also es ist einfach wirklich auch eine Frage, die ich euch stelle, ist es, also wie viel Pop darf Hip-Hop, dass man nicht für lächerlich empfunden wird oder dass man einfach respektiert wird im Hip-Hop?
Na?
Unbegrenzt. Also ich finde, absolut unbegrenzt. Ich glaube, also ohne jetzt wieder so einen riesen Fass aufzumachen, Rap ist Musik. Irgendwie dieses Backpack-Culture, wir gehen mit Joghurt im Rucksack auf Jams, ist halt vorbei. So, und ich finde, es ist gut, dass es vorbei ist, weil ganz einfach, ein guter Song ist ein guter Song. Entweder ein Song ist gut oder er ist nicht gut. Entweder er ist geil oder er ist nicht geil. Und von mir aus kannst du sogar Punk machen und einen schlechten Song machen und das hat irgendwie Konsequenz. Aber was dann auch wieder gut ist, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber grundsätzlich geht's darum irgendwie, dass man ja gute Musik machen will. Gute Musik machen will irgendwie für sich selber, für andere, möglichst relatable, für möglichst viele. Und ich finde, da ist, glaube ich, da ist absolut gar nichts mehr verboten, ey. Und ich finde Leute, ich finde Leute, die so mit früher war alles besser und oh, das ist mir viel zu Pop oder die so Autotune so per se ablehnen, obwohl das einfach ein völlig legites Stilmittel sein kann, das entweder geil ist oder halt nicht. So, das kann man ja wieder von Einzelfall zu Einzelfall beurteilen, aber so irgend sowas da so per se abzulehnen, finde ich halt kompletter Quatsch. Am Ende des Tages geht es darum, gute Musik zu machen und da ist einfach alles erlaubt und grundsätzlich muss Kunst nichts und Kunst darf alles. So, und das ist irgendwie, ist meine Auffassung, kann man natürlich politisch auch kontrovers diskutieren, also ist auch eine kontroverse Position, aber grundsätzlich kann man das machen, wie man das will und das ist auch sowieso eine Sache, die Leute vergessen, weil das impliziert die Frage ja irgendwie so ein bisschen, dass es so ist, dass Künstler halt auch keine Pizzalieferanten sind. Nichts gegen Pizzalieferanten, überhaupt gar nicht. Aber Kunst, ich mache Kunst so, wie ich Kunst machen möchte und ich bringe sie raus, wenn ich sie rausbringen möchte, wie ich sie rausbringen möchte. Ich bin kein Dienstleister, ich arbeite halt nicht irgendwie auf Bestellung. Und wenn ich das irgendwie machen möchte, dann hat gar keiner irgendwie das Recht zu sagen, das darfst du jetzt nicht oder das kannst du jetzt nicht machen. So, Hot Take. Period. Nein, Spaß.
Mir ist halt in diesem Zusammenhang halt auch einfach nur wichtig, dass ich nicht disrespectful dieser Kultur auch gegenüber bin, so, ne? Weil ich meine, ich bin super privilegiert, ich habe keine Geschichte zu erzählen, dass ich von der Straße bin oder sonst was. Deswegen kam ich halt für mich so auf diese Frage, weil ich halt in meinem Leben sehr darauf achte, mir jetzt nicht irgendeine Kultur aneignen, die ich nicht bin. Aber ich bin halt trotzdem irgendwie in diese Welt reingewachsen und inwiefern das dann okay ist, weil diese Diskussion halt immer wieder aufploppt.
Ich glaube, da gibt es zwei, drei entscheidende Punkte, die man betrachten muss. Und das erste geht schon mit der Formulierung los, die du benutzt hast in deiner Frage. Wie viel Pop darf Hip-Hop sein? Dadurch, dass Hip-Hop ja eigentlich eine offene Remix-Kultur ist, darf theoretisch Pop 100% Hip-Hop sein. Es gibt ja aber aus der kulturellen Entwicklung der Hip-Hop-Kultur, und da bin ich auch über die Jahre weit weg von Elementräderei und der besagten Jam, von der Disaster spricht, auf die er früher gerne gefahren wäre. Dass man darüber nicht mehr so den Maßstab anbringt, dafür sorgt einfach so ein kleines bisschen die Entwicklung, der Gezeitenwechsel in der gesamten Welt eigentlich. Nur trotzdem gibt es halt bestimmte Punkte, warum machst du und bist du Hip-Hop und an welcher Stelle vielleicht nicht und wann benutzt du es nur, um irgendwie etwas zu entsprechen. Und dann kommt die zweite Ebene und das ist eigentlich die Rap-Musik da drin. Und wenn du Rap ist im Prinzip heute Pop, weil es einfach die populärste Musik ist. So.
Deswegen eigentlich ist Pop, es ist sogar so, also wenn man das zu Ende denkt und wenn man das bis zum Ende geht, also ich sag, für mich ist Pop auch Pop mit Anführungsstrichen voll Rap. Ich finde, das gilt bei Esther bei vielen Songs, es gilt bei Paula Hartmann. Ja, das ist ja irgendwie alles Hip-Hop, obwohl es Pop ist. Und die Sachen, die so straight Pop noch sind, ne, die sind für mich eigentlich schon Schlager. Das ist eigentlich schon gar nicht mehr Pop. Also es ist ja irgendwie, ist ja Pop heute in weiten Teilen auch irgendwie Urban einfach. Selbst wenn es gesungen ist und da sind die Schnitt oder selbst wenn es jetzt wenn es keine klassischen Rap-Beats sind oder wenn halt nicht gerappt wird. Grundsätzlich glaube ich, dass das da sowieso alles sich vermischt und verschwimmt. Ich habe das Gefühl, dass diese Kultur sogar dann auf eine gewisse Art und Weise nie größer war. Dadurch, dass sie so aufgegangen ist, ey. Rap ist die größte Jugendkultur dieser Welt. Und ich würde halt tatsächlich bis heute irgendwie so mit Rihanna oder so fing das an. Die würde ich auch alle auf eine gewisse Art und Weise irgendwie so urban, also würde ich fast auch da frame irgendwie.
Ja,
so.
Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Da gibt es ja aber für mich dann auch diese entscheidende Ebene, die auch so ein schwammiger Graubereich ist, der sich auch so wie so eine große Bubble so ein bisschen bewegt und wo man so ein kleines bisschen aufpassen muss, dass er nicht ganz die Haftung an, wenn wir wirklich von Hip-Hop reden, von dem verliert, aber da genauso wichtig, er eigentlich nur dadurch lebt und auch weiter wachsen kann, wenn man, wie Esther das eben gerade gesagt hat, Respekt dem Ganzen gegenüber hat. Und da sind wir so ein kleines bisschen bei Respekt den Urvätern gegenüber. Und damit meine ich nicht die ersten, die einen Hip-Hop-Pfahl in den Boden gerammt haben, sondern alle Generationen, die sich irgendwann den Claim Hip-Hop auf die Brust geschrieben haben, um Dinge zu machen. Das ist der Grund, warum Disaster irgendwann angefangen hat, seinen Scheiß so zu machen, wie er ihn macht. Und dann hat er ihn irgendwann selber genommen und hat ihn erweitert und hat irgendwann ein erster Graf-Feature gemacht. Trotzdem weiß er an irgendeiner Stelle, warum man das macht und im Zweifel, wo er vielleicht seine Origins her hat.
Ey, hundertprozentig. Ich glaube, das schlägt sich tatsächlich gar nicht so in der Musik nieder, sondern eher darin, dass man mal mit dem einen oder anderen Popkünstler in Berührung kommt oder so, oder keine Ahnung. So, da sind wir irgendwie auch bei dem Thema, wie so bürgerliche Medien, vermeintliche Mainstream-Medien, die es ja gar nicht mehr sind, wie im Fernsehen irgendwie beim WDR an irgendeiner Talkshow oder so Rap besprochen wird, so mit so yo, yo, yo.
Ja. Und man denkt und so, das nee. Das wird 2022 halt immer noch so gemacht und das ist das
ja,
Problem.
Und man denkt so, ja, aber deswegen schaffen die sich auch ab, deswegen interessiert sich für die auch einfach keiner mehr und deswegen können die auch früher oder später alle nach Hause gehen, weil die nicht checken, dass die Welt sich weiterdreht. Und dass man eigentlich ehrlich gesagt, also Kultur ist ja auch nichts, was heute stehen bleibt und dann für immer so ist, wie irgendwie auch in einem politischen Sinne irgendwelche Rechtskonservativen das immer darstellen. Es gibt so eine Kultur, die man dann irgendwo an irgendeiner Stelle anhält. So, es geht ja immer um auch wenn man über Cultural Appropriation redet und so weiter, es geht, glaube ich, immer um eine stetige, permanente Weiterentwicklung und es geht am Ende des Tages immer um einen respektvollen Umgang miteinander. Und wenn jetzt irgendein Popkünstler mich featuren wollen würde, weil er cool Rap sein will, aber dabei irgendwie die Ausstrahlung hat, WDR, Nachtcafé, keine Ahnung, yo, yo, yo. So, dann würde ich halt sagen, du bist ein mieser Wichser so und verpiss dich und lass Rap in Ruhe, weil Rap hat dir nichts getan, weißt du? Aber diese Erfahrung, die macht man ja eigentlich nicht. Also sollte jetzt auch nicht so laissez-faire klingen, als würde ich jetzt jeden Dulli in meinem Rap oder in meiner, mit Anführungsstrichen, Culture, die ja sehr dehnbar und in einer bestätigen Entwicklung ist, aber als würde ich da jetzt jeden Dolly irgendwie akzeptieren und als dürfte jetzt jeder irgendwie da alles. Ich denke mir aber auch andauernd bei irgendwelchen Rappern, was hat Rap dir getan? So, weißt du, was ich meine? Das kommt auch noch dazu.
Ja, sorry. Naja, ich glaube auch einfach, dass es für jeden wichtig ist, oder das ist zumindest halt irgendwie immer mein Ansatz, dass ich grundsätzlich mit jedem Artist zusammenarbeiten darf, der auch Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Was nur mein Ansatz immer ist, dass ich auf dem Song am Ende des Tages trotzdem immer ich bin. Weißt du, die Monster Hook hätte jetzt dann mit gesungenen Parts auch ein Esther Graf Song sein können. Weißt du, dass das für mich einfach so mein Ansatz ist, dass ich mich jetzt nicht für einen anderen Song verbiegen muss. Und ich glaube, dass man da für sich so einen Weg finden muss. Und ich glaube, dass man immer man selbst ist. So. Aber das ist ja auch so ein bisschen Kunst, wenn man sich immer wieder verändert. So.
Ich glaube, wenn ich in Pressemitteilungen vor vielen Jahren gelesen habe, der Indie-Rock-Künstler, der jetzt auch Rap-Einflüsse in seiner Musik hat und deshalb mir als Thema mit angeboten wird, wird trotzdem nie Teil von dem Kosmos sein können, in dem im Zweifel auch Backspin als Medium stattfindet, weil es halt dann eher kulturelle Aneignung ist als gelebte Kultur. Wenn man auf der anderen Seite aber bereit ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, dann kann, um auf deine Frage einzugehen, Pop 100% Hip-Hop sein, weil es in beide Richtungen spannend wird, wenn auch die Öffentlichkeit irgendwann davon mitgekriegt hat, dass im Rahmen von einer Helene Fischer Albumproduktion auf einmal irgendwelche Rapper im Hintergrund an Texten geschrieben haben.
Ja, sollen. Nur witzigerweise gefühlt. Also ja, alle, die größten Songwriter, die größten Schlager- und Pop-Songwriter in Deutschland sind ja alles irgendwie Ex-Rapper. So, ich guck mal, könnte da ohne Ende Namen aufzählen von, weißt du, und dann sind die Omas, sind dann irgendwie so, sehe ich die irgendwie, stelle ich mir das so vor, im Fernsehgarten von links nach rechts schwenken die die Hände, aber Rap dann trotzdem nicht ernst nehmen und sich drüber lustig machen. Obwohl ich andauernd irgendwelche Anfragen bekomme für was weiß ich, weißt du, aber immer dann so ein bisschen so ein Chauvinismus, aber so ein völlig unangebrachter, die überholen sich halt einfach selber so, das ist aber ein anderes Thema.
Ja, voll, hundertprozentig. Und ich finde aber dann, wenn man von Hip-Hop spricht, und da bleibe ich einfach auch über die Jahre noch ein bisschen Gralshüter, nicht so wie mein Freund Falk vielleicht, aber trotzdem im Ganzen. Dazu muss man schon kulturelle Background haben und so ein kleines bisschen verstehen, worum es geht und dem einen Respekt dem gegenüber gehen, treten. Und es als mehr als nur eine Hook verstehen, im Zweifel. Ja. Und ich glaube, dann kriegt man es auch hin. Aber genau diese Gründe sind halt eigentlich auch, und da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, das ist alles so eine Basis für das Thema, das Desaster mit dabei hat. Dann, wenn du es kurz, willst du es einbringen oder soll ich es kurz mit übernehmen?
Mach du es gerne.
Du möchtest nämlich so ein bisschen wissen, wieso eigentlich Rap im vermeintlichen, du hast ihn jetzt ein paar Mal schon so genannt, Mainstream eigentlich nicht so wirklich stattfindet. Und das ist eine Frage, die wir mal auch euch so in die Runde geben können. So. Also, du hast sie gestellt, ich könnte sie beantworten, aber Esther, ich möchte erst, dass du was dazu sagst. Was ist dein Gefühl?
Kannst du nochmal ganz kurz die Frage wiederholen?
Sehr gerne. Wieso findet Rap im vermeintlichen Mainstream nicht wirklich statt?
Und mit vermeintlichem Mainstream meine ich den alten Mainstream, das heißt irgendwie bürgerliche Presse, Fernsehen und so weiter.
Ey, das ist eine Frage, die ich mir täglich stelle. So. Also ich habe ja auch mit gewissen Medien oft zu kämpfen, obwohl ich ja mich selbst als Popmusik bezeichne. Ich habe sogar selbst oft Schwierigkeiten, im Radio gespielt zu werden, weil sich, was weiß ich, der Radio nicht in irgendeiner Form mit Hip-Hop identifizieren will, wo ich mir denke, das ist halt einfach der Großteil der deutschsprachigen Musik und das ist auch irgendwie so eine Auskoppelung der deutschsprachigen musikalischen Kultur. Das ist halt deutsches Kulturgut, das einfach wegignoriert wird. Was halt irgendwann meines Erachtens dann dazu führen wird, dass die sich, so wie Jere schon gesagt hat, selbst töten werden, also in irgendeiner Form. Das ist echt für mich eine große Frage, weil es halt auch einfach so viel Inhalt mitbringt, was halt einfach immer noch ganz viele andere Menschen erreichen könnte. So, ich will diese Medien gar nicht unterschätzen und die haben auf jeden Fall eine krasse Reichweite und ich finde es extrem schade, dass da ganz viele Genres weiterhin ignoriert werden. Also ich bin ja Österreicherin, ich kann da nur davon sprechen, dass also ich glaube, das war, ist ja kein Geheimnis, die ganze Raf Camora-Geschichte, dass mit ich glaube, 10 Songs von 13 auf dem Album in den Top 20 waren im Radio, also halt einfach in den Charts, sagen wir es mal so. Und die wollten die einfach nicht spielen, weil sie gesagt haben, okay, dann haben die dafür eine neue Regelung eingeführt, dass nur 3 Songs von den Top 10 gespielt werden dürfen, wo ich mir denke, warum muss man die Chartsregelungen ändern, nur damit man keinen Hip-Hop spielen darf. Ja. Aber ich denke mir einfach, dass der dass Menschen, die halt nicht aus dieser Zeit kommen, nicht wissen, dass das eigentlich schon völlig im Mainstream angekommen ist. Also ich glaube, deren Ohr ist das einfach noch nicht gewohnt. Das ist für mich so die einzige Erklärung, dass für die Hip-Hop immer noch so fernab von der Realität ist.
Ich glaube, das Schöne daran ist eine gewisse Realität, dass wir eigentlich in einer Welt leben, die keine wirklichen Entscheider mehr braucht, um Trends zu entwickeln. Das merken kulturelle Medien ja mehr als deutlich. Aber es schon noch spitze Punkte gibt, an denen es immer noch Entscheider gibt, die darüber richten, was gesendet, gespielt, gehört, auch immer wird oder nicht. Und wenn dort Leute sind, die keinen Bock auf Hip-Hop haben, aufgrund von gewissen Klischees, vielleicht auch aufgrund von gewissen Bildern, die natürlich klickstärker durch Medien gehen und damit aber aufkommt, um Gottes Willen, ja nicht die komplette Szene oder die komplette Kultur abdecken, dass, wenn sie damit nichts zu tun haben wollen, sorgen sie dafür, dass es nicht stattfindet.
Ja, aber ich glaube, in diese Diskussion kann man ja ganz tief reingehen. Was dürfen Mainstream-Medien vertreten und was nicht? Was weiß ich, wenn es um Sexismus geht zum Beispiel. Also wenn man anfängt, über Sexismus im Hip-Hop zu reden, kann man auch mal anfangen, über den Sexismus im Schlager zu reden, der genauso gespielt wird. Oder Frauenbild, das genauso im Pop teilweise wieder gespiegelt wird, womit ich als Frau und als Künstlerin oft ein Problem habe, dass die Frau immer als die unterwürfige Partnerin dargestellt wird, die zu Hause sitzt und wartet, bis er nach Hause kommt. So, da haben Frauen im Hip-Hop viel mehr für Künstlerinnen, die nachkommen, getan.
Genau das. Ich habe dazu auch eine steile These, so eigentlich eine politische These. Ich glaube, dass das eigentlich so ein gewisser Sozialchauvinismus ist. Ich finde nämlich im Gegensatz zu dem, was Esther vorhin gesagt hat, so ist Rap ja irgendwie gelesen und geframed. Ich finde, Crow und so weiter haben alle 1000%ig ihre Daseinsberechtigung. Das heißt, ich finde, Rap muss null von der Straße kommen, Rap muss null aus der Scheiße kommen. Kommt er in vielen Fällen aber. Und ich glaube, er ist in diesem vermeintlichen Mainstream auch als solches gelesen, als Mucke von Unterprivilegierten. Und ich glaube, Leute, die diese Formate machen oder die da Entscheidungsgewalt haben, sind im Endeffekt Leute, die nicht unterprivilegiert sind, obviously nicht und wahrscheinlich auf keine Art und Weise. Und im Prinzip ist das so ein gewisser Sozialchauvinismus, dass man diesen Dreck mit Anführungsstrichen einfach nicht ernst nimmt irgendwie und damit nichts zu tun haben will oder nicht relaten will, dann kommt vielleicht sogar an vielen Stellen irgendwie, was jetzt mich nicht betrifft, aber das und Esther auch nicht, aber was glaube ich an vielen Stellen dann noch echt eine Rolle spielen kann, ist glaube ich struktureller Rassismus, der da hier und da nicht von der Hand zu weisen ist, warum man den und dem das oder das unterstellt. Also ich habe das Gefühl, dass selbst wenn die Mainstream-Medien dann ja irgendwelche Formate mal über Rap oder so machen, ne, dann bedienen die da, dann merkt man, dass die sich kein bisschen substanziell auseinandersetzen, sondern Klischees bedienen, die seit 15 Jahren überholt sind, so, weißt du, auf so eine völlig bescheuerte Art und Weise, wo ich mir denke, hört doch auf, irgendwie, ich finde diesen Song Sido und Savage, ich weiß nicht, ob der auf dem Savage oder Sido-Album war, da ist die Strophe von, da sind beide Strophen so geil, während wir durch die Nobelviertel Berlins rattern, lachen wir euch fuckern ins Face von einem Magazin-Cover irgendwie oder wo Sido sagt, Detlef bringt den Kindern Breakdance bei, das ist der Moment, wo ich wegsepp, so, weißt du, was ich meine? Und das finde ich, das ist es halt einfach, ehrlich gesagt, ziemlich geil auf den Punkt gebracht.
Ja, stimmt. Und alle Punkte, die er beschreibt und sagt, sind richtig. Und ich glaube, da ist aber eine Entwicklung auch zu spüren, die wie bei allem anderen zeigt, dass so Time is on our side gilt. Denn das hat dann wieder Hip-Hop im Ganzen, die Rap-Künstler in der Vergangenheit schon immer bewiesen, dass sie einfach durch Kontinuität und durch auch Dickköpfigkeit und Selbstbewusstsein sich Räume schaffen, Charts verändern, für Schadsregulierung sorgen, diese Schadsregulierung wieder umgehen, um die nächste Lücke zu finden. Das ist so ein kleines bisschen Hip-Hop und auf der anderen Seite halt auch dafür zu sorgen, dass an Stellen gesprochen wird. Und da kann ich aus meiner Sicht zum Beispiel nur schreiben, ich meine, Leute, die mir folgen, die mir nicht richtig folgen, verstehen gar nicht, wieso ich so viel in anderen Feldern wie Sport und so unterwegs bin. das hat unter anderem auch den Grund, weil ganz viele andere Welten jetzt erst anfangen, sich mit Hip-Hop auseinanderzusetzen. Meine jetzt seit ein paar Jahren bewährende Kooperation mit DAZN liegt unter anderem auch darin, dass DAZN früh für sich verstanden hat, dass sie kapieren müssen, wie diese Hip-Hop-Welt funktioniert und das einfach eine dann auch ganz klassische Zielgruppe ist, die total wichtig für sie ist. Und das kannst du halt nur dann auch praktizieren, wenn du es verstehst und organisch lebst. Und da werden wir in den nächsten Jahren dazu kommen, dass irgendwann an den richtigen Stellen Entscheider sitzen, die dafür sorgen, dass bei Radio X halt Hip-Hop gespielt wird und nicht nur Schlager.
Ja, aber ich bin gespannt, ob sich das dorthin entwickeln wird, wie da dann halt die nächste Generation ist, ob die dann sagen, okay, die Alten werden schon irgendwann mal aussortiert und die Jungen machen es anders. Oder ob die dorthin erzogen wurden, dass es sich vielleicht eben nicht ändert. Aber ich glaube, nochmal zu dem Punkt davor, über Inhalte, die, ich glaube, oft als Ausrede genutzt werden, warum sich Mainstream-Medien von Hip-Hop entfernen, wird, glaube ich, oft als Ausrede genutzt, dass sie sagen, okay, die was weiß ich, vertreten Frauenbilder oder sonst irgendwelche Geschichten, die sie nicht vertreten wollen. Als Ausrede dafür, dass sie eigentlich Angst haben davor, gesellschaftliche Kritik im Mainstream zu spielen. Das ist halt auch dann keine Musik, die jetzt mal so Larifari nebenbei im Radio laufen kann und das irgendwie Systemkritik ist, mit denen die sich vielleicht auch nicht auseinandersetzen wollen.
Ja.
Das hat auch was mit Geschmack zu tun. Da sind wir halt anders sozialisiert, so wir alle, wie wir hier in dieser Runde sitzen, dass wir ja irgendwie anderen Anspruch vielleicht irgendwie auch daran haben, was ein Song muss oder was ein Song kann, was ein Song darf, was uns an Songs gefällt und was nicht. Ich glaube wirklich, dass man irgendwie mit Volksmusik, Schlager, Pop und so und Cherry Cherry Lady und Modern Talking und keine Ahnung, die Leute auch irgendwie einfach, die Älteren auch einfach vielleicht gar nicht mehr den Anspruch an Musik haben oder mit Musik nichts anfangen können, die irgendwas erzählt, so weißt du. Und Rap erzählt halt eigentlich immer viel und wenn auch zwischen den Zeilen. Ich sag, selbst der stumpfste Rap, den wir jetzt gerade irgendwie haben, ist politisch und inhaltlich mehr zu extrahieren als aus, meines Erachtens nach, als aus 90% der Pop-Pop-Pop-Songs mit Anführungsstrichen und Schlager und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen off-topic jetzt gewesen, sorry.
Ja, aber lang wird es, glaube ich, eh nicht mehr, also hoffe ich zumindest, nicht mehr existieren können, weil man merkt jetzt oft, wenn man sich so Radiocharts anschaut, wie die versuchen, künstlich Hits zu machen, aber die
widerspiegeln gar nicht. Es floppt komplett wieder.
Da merkt man richtig, okay, da wird versucht, von Menschenhand irgendwie Charts zu kreieren, die halt überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem, was im Streaming passiert. Und
vor allem Songs,
die vielleicht irgendwie das Ganze so ein bisschen aufrütteln wird. Also ich finde es immer, sorry, ich will da jetzt nicht über Österreich im Radio haten, aber ich finde es da ganz krass zu sehen, welche Leute da ganz oben in den Radiocharts mitspielen, wo ich mich oft so frage, die haben in ihrem Leben noch keine Spotify-Playlist gesehen, so weißt du. Da wird es halt oft versucht, so hin und her zu schieben. Und ich hoffe einfach, dass da irgendwo für die ganzen Leute, die sich halt auch hochgekämpft haben, in irgendeiner Form auch eine Gerechtigkeit gibt. Weil es sind ja immer noch Medien und man kann auch ganz offen darüber sprechen, wie viel Einnahmen man mit TV-Plays und mit Radio-Plays bekommt, so. Ist ja auch nicht zu unterschätzen, wo man denkt, so, okay, würden vielleicht auch die Artists mal verdienen, die halt seit Jahren Gas geben. So.
Da sind wir aber wieder bei den Entscheidern. Und das ist halt etwas, was die USA als Musikmarkt, vor allem auch als Hip-Hop-Markt, Europa, vornehmlich Deutschland, 10, 15 Jahre immer noch voraus haben in vielen Punkten, dass bei den Radiosendern in den entscheidenden Punkten halt Musik schon vielleicht Experten sitzen, aber eben keine Hip-Hop-DJs, die dafür sorgen, dass das Radioprogramm gemacht wird. Ein so einer war DJ K. Slay. Und Yannick hat traurige Nachrichten.
Genau, du sagst es schon. Du hast in der Vergangenheitsform gesprochen. Am Ostersonntag ist DJ K. Slay verstorben. K. Slay mit bürgerlichen Namen Keith Grayson, ist 66 in Harlem geboren und dort aufgewachsen. Nico hat es gesagt, Radio-DJ, hat auf Hot 97 eine Late-Night-Show moderiert über viele, viele Jahre, hat sich in der Mixtape-Szene einen Namen gemacht, viele Mixtapes produziert, war auch als Graffiti-Sprayer unterwegs, hatte einen Auftritt in dem Dokumentarfilm Style Wars. Und ist jetzt, wie gesagt, leider am Ostersonntag an den Folgen einer Covid-Erkrankung mit 55 Jahren verstorben.
Ja, zwei Punkte drin. Das erste ist krass.
Ein Urvater dann genau. Also.
Und das zweite ist das. Und AA möchte ich an der Stelle mal betonen, auch für die Leute da draußen, falls ihr denkt, ich suche die News hier nicht aus. Ne? Das macht diese Redaktion hinter mir. Auch wenn das dann immer letztes Mal auch schon so Sachen sind, die eher so das ältere Hip-Hop-Semester ansprechen, wo wir dann darüber diskutieren, ob das vielleicht auch bei Backspin Love and Hate der Fall sein könnte. Nein, sie suchen sich das selber aus, möchten darüber reden, finde ich aber sehr schön, weil das nämlich auch ein bisschen zu diesem Respekt gibt den Urvätern Respekt. Und hier ist einer derjenigen, die im Radio 20 Jahre lang dafür gesorgt haben, natürlich auf dem Hip-Hop-Sender, ja, aber dass Hip-Hop auch Relevanz behalten hat, über Generationen. Und das ist das, was ich mir halt wünsche. Ne? In Berlin gibt es mal sowas, in Bremen gibt es mal sowas, aber dass das Radio nochmal durchzogen wird von mehr Deutschrap, das wird, glaube ich, noch ein kleines bisschen dauern an den richtigen Entscheiderstellen. So. Casely ist aber schon ein Begriff gewesen, Desaster. Ne? Ich will mal Gerrit sagen, was sie lieber ist. Aber,
aber nicht tiefgreifender. Ich bin ja tatsächlich echt so, ich bin ja auch erst mit Anführungsstrichen, auf der einen Seite denke ich manchmal erst, auf der anderen Seite denke ich, oh mein Gott, schon. Aber ich bin ja 28 und und ganz, ganz viele Sachen, die man ja eigentlich irgendwie jetzt organisch hätte mitkriegen können, theoretisch, wenn man ein bisschen älter wäre, ist halt eher so, dass ich es halt einfach auch interessant finde, mich mit also das wollte ich auch nochmal ganz grundsätzlich sagen. Das sollte jetzt auch überhaupt nicht so rüberkommen vorhin, dass ich irgendwie das Rap mir oder die Culture mir nichts wert wäre. Ganz im Gegenteil, ey, das ist das Beste, was mir in meinem Leben überhaupt passiert ist. Es ist bis heute und für alle Ewigkeiten, auch wenn ich ganz viel Mucke durcheinander höre, aber es ist mein absolutes Favorite Genre und meine absoluten Favorite Artists of all time sind alles Rapper irgendwie so. Ne, also das wollte ich auch nochmal einmal klarstellen. Das sollte jetzt nicht so Larifari, als wäre es mir irgendwie Lachs.
Keine Sorge.
Ich komme ja auch sogar noch aus so einem richtig kompetitiven Rap. Ich habe ja so die allerletzte Welle auf Jams fahren und da battlen irgendwie. Das habe ich ja noch so mit, so den absoluten Auslauf mit 13, 14 ja noch mitgemacht und mitbekommen. Aber auf jeden Fall, das war jetzt nochmal, das wollte ich nochmal sagen, weil das sollte vorhin nicht irgendwie in den falschen Hals kommen.
Dass Esther mit Casey nicht aufgewachsen ist, ist mir, glaube ich, bewusst. Es ist aber für jeden da draußen, der älteren Semester, das ist alleine, was die Mixtapes angeht, auf jeden Fall eine helle Freude gewesen. Es ist sehr, sehr schade, dass er jetzt so jung von uns gegangen ist. Muss man ja wirklich trotz des Alters sagen. Hat auch den ein oder anderen Classic und auch das ein oder andere legendäre Rap-Feature zwischen Hip-Hop und Rap und R&B an seinen Tapes und an seinen Shows mitgehabt. Denn das gehört dazu. Wir haben bei uns ja noch so zwei Kategorien Richtung Ende. Das eine ist eine Classic-Kategorie, über die wir reden wollen. Da würde mich mal interessieren, Esther, ich habe den schon gesehen, dein Classic der Woche, den du mitgebracht hast, beschreib ihn. Erklär
mir. Ja, das ist ein persönlicher Classic. Ich glaube, das ist nämlich gar kein Classic, weil das einfach von einem alten Kendrick Lamar-Album Bonus-Track ist. Aber ich habe tatsächlich gesehen, der kam 2013 raus. Das hat man direkt auch ein Jubiläum, weil 2012 kam das raus.
2012, genau.
Also 10 Jahre ist das her. Und ich glaube, alle werden mich hassen, wenn ich sage, das ist für mich so alte Schule.
Alles von Kendrick, was länger als 2 Jahre ist, ist Classic. Beziehungsweise ich glaube, alles, ich weiß nicht, ob das für immer so bleibt, aber alles, was der rausbringt, kann man auch einen Monat später schon einfach als Classic bezeichnen.
Das ist Instant Classic, wenn er redet.
Alles, was er macht, ist Instant Classic einfach.
Ja, weil ich mag nicht lügen, ich bin quasi mit Kendrick irgendwie aufgewachsen, beziehungsweise bin da halt so in die Welt des Raps eingetaucht. Das war so der erste, den ich wirklich effektiv gehört habe. Also ich war damals, ich bin jetzt 22, ich war 12. Das war der erste, den alle in meinem Umfeld irgendwie gehört haben, so mit 12, 13. Und da ist auch ein Crossover-Feature nämlich drauf auf dem Album, und zwar mit Mary J. Blige. Und das war so mein absoluter Lieblingssong, den ich eine Zeit lang, als es in der Schule richtig schwer, also richtig kacke lief, immer morgens gehört habe. Und der heißt Now or Never, und da geht es einfach darum, an sich selbst zu glauben. Und dann finde ich einfach, ich liebe diesen Song, der ist richtig schön und auch einfach so ein Hit. Ich verstehe nicht, warum das ein Bonustrack ist. Und
natürlich auch
mit
Blige
mit dabei, deswegen.
Mary J. Blige, bestes Beispiel. Echt einfach, die haben es vor 25 Jahren schon gecheckt, ja. Das, was jetzt langsam passiert. Das meine ich. Die ist doch, also ich lese die, auch wenn Esther sagt Crossover, durch und durch Rap. So, weißt du, was ich meine? Oder nicht?
Ja,
also für mich ist die Hip-Hop.
Aber ich würde auch sagen, R&B und Hip-Hop hat irgendwo kulturell noch mal mehr, also eine krassere Nähe als jetzt.
Ja, das stimmt.
Pop und das stimmt schon. Das stimmt. Trotzdem ist I'll Be There For You von Method Man und Mary J. Blige wahrscheinlich die sagen wir Hip-Hop-Feature seine Mutter. auf die sich wahrscheinlich jeder einigen kann, der spätestens aus dieser Zeit kommt und vielleicht auch danach es irgendwann mitgenommen hat. Ich finde auf der anderen Stelle sehr, sehr schön, dass du gut Kid Mad City als Basis für ein Classic von dir rausgesucht hast und auch noch diese Bonus-EP, die ja für mich mit The Receipt einen Song hat, den ich viel, viel geiler finde aber den ich nochmal genauso geil finde wie das Album. So, das ist der eigentliche Hit des Albums auf dem Bonus-Ding ist. So, einmal durch L.A. fahren mit dem Song und dann weißt du, also, dann verstehst du, ne? Live and Die in L.A. Schöne Auswahl, mag ich.
Ey, das vielleicht mal ganz kurz. Ich bin ja im Zuge dieser EP auch sogar mit den Jugglers in den Staaten gewesen. Wir haben da eigentlich überhaupt gar nicht gearbeitet. Wir haben auch nichts gedreht oder so. Aber das war echt ein krasses Erlebnis, so den ein oder anderen Song auch von The Game oder so zu hören, während man so in Kalifornien reinfährt oder
es
so.
Es ist so.
Man nimmt es ganz anders wahr nochmal, so als wenn man es das erste Mal wirklich checkt. So, weißt du, was ich meine?
Schön, dass das mal jemand anders in diesem Format sagt als ich die ganze Zeit. Ich hab mit dem ganzen, auch mit so dem ganzen Hot 97 Power 106 Playlist-Mucke, die ja bestimmend ist eigentlich für das, was in den USA stattfindet, hatte ich jahrelang nicht so den Bezug zu. Und dann waren es so zwei größere Produktionen, 2016, 17 in den USA, und habe ich dann mit einem Dude von der Produktion angefangen, mir Playlisten zu machen, habe mich quasi gezwungen, da reinzuhören. Und das ist jetzt seit 6 Jahren mein Soundtrack, weil ich es da gefühlt habe und seitdem verstehe ich es. Und seitdem habe ich Bock da drauf. So, also ich bin 100% bei dir.
Darüber hinaus, Red Hot Chili Peppers konnte ich nie was mit anfangen, bis ich da das Album irgendwie beim Laufen durchgehört habe. Und ich dachte, ja, Mann, Digga, ihr habt einfach den Soundtrack, auch einen Soundtrack für diese Stadt gemacht oder für diesen Bundesstaat. So.
Ja, genau. Also definitiv. Dein Classic kommt aber nicht aus Kalifornien, ne, oder?
Nee, aber es finde ich auch ehrlich gesagt super langweilig. Ich finde jetzt Esters, finde ich viel geiler. Ich hätte jetzt irgendwie so, ich habe da schon tausendmal drüber gesprochen, so das erste Album, das ich mir irgendwie gekauft habe, ist halt die Eminem-Show so. Ich finde, Eminem ist irgendwie, hätte für seine Legacy, finde ich, irgendwie vielleicht auch einfach 2010, also wäre, glaube ich, für die komplette Wahrnehmung, also man wünscht es ihm natürlich
nicht. Bring den Satz zu Ende, hätte aufhören sollen.
Nein, ja, man, vielleicht, wenn er jetzt erschossen worden wäre oder so, rein hypothetisch, das wäre heftig gewesen, so, dann wäre, aber jetzt will man irgendwie, ehrlich gesagt, will ich jetzt mittlerweile so gar nicht mehr so gar nicht mehr so seine alten Alben jetzt so als so krasse Classics oder so besprechen, weil ich wirklich finde, dass er da wirklich zunimmt, und ich bin viel später auf den Zug aufgesprungen als die meisten anderen, aber ich finde es einfach wack, so. Und ich finde, er hat einfach vieles so irgendwie so ein bisschen so kaputt gemacht. Deswegen, ich dachte jetzt vorhin so impulsiv, so schnell, ja, okay, Eminem Show, aber eigentlich finde ich das Thema auch so ausgelutscht und so ausgeleiert. Ja, der hat irgendwie Maßstäbe gesetzt, ist irgendwie ein unglaublicher Rapper gewesen, aber hat es dann irgendwann nicht geschafft, da hinterherzukommen, hat dann erst drauf geschissen, was wack war, dann hat er versucht, den Anschluss zu finden, was cringe war, so, oder cringe ist. So, und ich finde es einfach deswegen... Und mir ist jetzt aber auch auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Ist aber das erste Rap-Album, das ich mir überhaupt je gekauft habe und das ich aktiv gehört habe. Also vielleicht.
Heißt ja auch so ein kleines bisschen Grund dafür, dass du heute hier sitzt, überspitzt formuliert. Und
ja,
dass man
absolut, hundertprozentig, definitiv.
Und dass man bei Eminem irgendwo in der Karriere vielleicht auch mal einen Deckel drauf machen kann. Du bist nicht der Erste, der das in diesem Format ein kleines bisschen erwähnt, inklusive der nicht zu geringen ausfallenden Lob Hudeleien auf den frühen Eminem, was auch genauso
dazu
gehört.
Der war unglaublich. Also so, das sollte jetzt auch nicht so, aber ich finde halt wirklich, dass das dann hätte einfach dabei belassen sollen irgendwie und selber merken sollen. Und jetzt hat man ja das Gefühl, jetzt läuft er so hinterher und das merkt man und merkt selber, es funktioniert nicht.
Da würde mich mal interessieren, Esther, wenn du Eminem hörst, löst das was aus? Verstehst du schon, dass der 2000 Mal mega war oder...
Ja, natürlich. Also so viel habe ich auch mitbekommen.
Ja, aber nervt er dich heute, wenn er heute was rausbringt oder kickt das?
Also das ist für mich überhaupt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, nicht in meiner Bubble, auch wenn ich Hip-Hop höre, aber das ist wirklich außerhalb meines Kosmos. Und ich muss auch wirklich sagen, also auch wenn man etwas nicht hört, man kriegt ja einfach auch die Wahrnehmung von jemandem mit. Also jeder Mensch, auch der kein Hip-Hop hört, man weiß, wen man quasi feiern darf und wen nicht. Und man merkt einfach, wie sich die Wahrnehmung von Eminem einfach in letzter Zeit einfach so verändert hat. Und also ja, ich glaube, du musst dich nicht schämen, dass du das sagst, weil ich glaube, jeder Zweite draußen sagt das.
Aber ich halte die letzte Schützenhand, obwohl ich selber immer sage, es gibt für mich kein Eminem-Album, das ich wirklich krass finde. Ich finde den Rapper aber richtig krass. Der Move
kann, ich auch verstehen, aber ich finde, das kommt jetzt noch krasser. Viele sagen ja so, dass das eigentlich nicht so geil konsumierbar und listenable ist. Das ist eigentlich sowas für die Rap-Nerds, die ja. so sich auf irgendwelchen Reimketten oder so, das war jetzt nie irgendwie so geile Musik, die man so vielleicht so genossen hat auf diese Art und Weise, ne? Das verstehe ich auch. Nur ich finde, das kristallisiert sich mittlerweile noch viel, viel krasser raus. So. Also ich finde das mittlerweile einfach nur noch anstrengend. Ich kann mir die Mucke einfach nicht geben. So. Also die alten Sachen schon, aber eher aus so einem nostalgischen Faktor. Die neuen Sachen kann ich mir nicht anhören.
Der Kniefall beim Super Bowl, der war es, der nach wie vor dann noch immer so die Faust hoch für...
Der Typ ist ja auch, also das muss man ja auch sagen, der hat ja auch schon viel auch irgendwie so als Weißer in diesem Business dann irgendwie mit White America irgendwie so auch auf dem Eminem Show Album dann irgendwie selber so kritisch reflektiert, ey, so viele um mich herum sind auch richtig krass, aber die sind halt schwarz und haben nie die Recognition gekriegt, die ich hier gerade krieg und so, ne? Also der hat auch schon viel... Der hat auch schon viel aus seinem Weißsein, glaube ich, in einer schwarzen Community mit extrem viel Respekt reflektiert irgendwie immer und so. Also ich sollte jetzt auch nicht so, ich wollte ihm jetzt auch kein Unrecht tun.
Du musst nicht immer relativieren, was du hier vorher vorne raushaust.
Nee, ich bin ein impulsiver Typ und manchmal kommt das dann, glaube ich, falsch rüber, als ich es meine.
Nein, du musst nicht immer darüber nachdenken, wie es rüberkommt. Du musst einfach dafür stehen und ich sage ja ganz genauso. Okay, Eminem, kein gutes Album in seinem Leben rausgebracht, haut es mir um die Ohren. Kniefall für Kaepernick beim Super Bowl nach wie vor eine wichtige Geste und bleibt einer der krassesten Rapper, die die Geschichte je hatte. Punkt.
Ja, auch ein Kumpel. Gutes Schlusswort, theoretisch.
Moment, wir haben noch ein bisschen was auf der Liste hier. Wir müssen ja noch ein bisschen unsere Hausaufgaben noch abarbeiten hier. Mhm. Und Yanniks Redeanteil ist im Moment unter 2,5%. Den muss ich ein bisschen hochheben.
Ja.
Ganz interessant, aber Anekdote, Überleitung. Eminem wäre beinahe nicht beim Super Bowl Halftime Show aufgetreten, wenn nicht folgender Interpret noch mit ins Roster gerutscht wäre.
Und das 50 ist nämlich Cent.
Respekt. Das ist nämlich Respekt und Hip-Hop und sowas alles. Das war der Grund dafür.
Okay, die Geschichte kenne ich tatsächlich nicht, aber in deinem Classic diese Woche geht es um 50 Cent, Nico. Wir haben dir Guess Who's Back mitgebracht.
Schon alt, ne?
Das ist alt. Das ist am 26.04., also quasi, wenn der Stammtisch hier rauskommt, auf den Tag genau 20 Jahre alt.
Da war ich drei.
Und,
alles mitbekommen, natürlich.
Natürlich.
Du hast schon noch 50 Cent von der Decke hängen sehen, ne? Irgendwann.
Ja, ja.
Sehr gut.
Ey, Gänsehautmoment im Super Bowl, Digga. Also das war schon, das ist schon heftig gewesen, ja. Mann. Das war schon so, ja, Mann.
Aber er sah so anders aus.
Ja, das war so geil, wie die Leute halt meinten, da hängen mehr Dollar von der Decke als 50 Cent. Aber hier geht's um den Grund. Hier geht's um den Grund, warum er überhaupt von der Decke hängen durfte.
Genau, Guess Who's Back, das erste offizielle Mixtape, was er rausgebracht hat. Eigentlich sollte nämlich ein Album kommen mit dem Titel Power of the Dollar, was dann allerdings gestrichen wurde, weil 50 leider in einer Schießerei verwickelt war. Und deswegen hat er halt dieses Mixtape rausgebracht, als Features unter anderem die G-Unit Crew drauf, Nas drauf. Ja, und vom Sound, man hört, das ist halt so, naja, diese Mixtape-Freestyle-Vibes. Und was ich ganz interessant finde, ich glaube, das Mixtape fliegt so ein bisschen unter dem Radar und ist bei vielen vielleicht auch einfach gar nicht so auf dem Schirm, weil halt ein Jahr später dieses absolut legendäre Debütalbum Get Rich or Die Tryin' rausgekommen ist. Mhm. Und mir geht es zumindest so, dass das Release hier, Guess Who's Back, dadurch echt so ein bisschen, ja, halt in der Versenkung verschwunden ist, wenn man das so sagen kann.
Same.
Ja. Ich muss aber ganz persönlich sagen, es ist auf jeden Fall ganz wichtig für die Geschichte. Ich selber habe da aber auch nicht so viel, was ich da raushole. So, das ist noch ein Tick zu früh für mich, was das Ganze angeht. Ich habe es nicht direkt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so wirklich gecheckt. Ich kann mich genau daran erinnern, dass ich dieses Mixtape auf dem Tisch liegen hatte und es auch gehört habe und es aber nicht so gewertschätzt habe, wie ich dann quasi, muss ja 2 Jahre später gewesen sein oder so, dann auf einmal, oder ein Jahr später, der Bums kam und dann wusste jeder, wer der Typ ist und das war schon ziemlich wild. 2003, genau. Und ich finde das trotzdem total wichtig. Ich bin auch nicht bei Section 80 von Kendrick Lamar, so dem Vorgänger von Good Kid, Mad City. So, das sind so diese kleinen Spitzen, wo sich dann ganz viele Leute auf die Fahnen schreiben können, dass sie da gewesen sind, als es dann soweit war. Und ich glaube, wenn man im Nachgang es hört, ist es nämlich schwer reinzukommen in diese Situation des Rohen und des Roughen, das man da vielleicht spürt. Also, du hast so genickt, deswegen dachte ich, du wolltest was sagen dazu.
Nee.
Ist aber auf jeden Fall auch ein bisschen problematisch, da reinzukommen. Gibt es nicht auf Spotify oder sonstigen Streaming-Anbietern. Das heißt, ihr müsst, wie gesagt, auf YouTube und so weiter mal durchsuchen.
Ja, ich habe wirklich auch nachgeschaut. Ich war so...
Abwarten, das kommt bestimmt ach, alles. Man wird sehen. Aber
nur Death Row Records Alben sind nicht mehr auf Social Media zu finden. Ich meine, auf Streaming-Plattformen so.
Crazy.
Das würde jetzt das Fass zu groß machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren eine Entwicklung haben werden, die nochmal ganz interessant sein wird. Da wird nochmal ein Kampf entstehen. Gib mir mal einen Satz. Ihr als Künstler und Künstlerin und eure Abrechnungen von Streaming-Anbietern wie Spotify und dem Kampf, den ja ganz viele Künstler austragen, dass zu wenig Geld für Musik ausgeschüttet wird. Was denkt ihr, wenn ihr dann hört, dass das Camp Nou jetzt das Spotify Camp Nou ist für 400 Millionen in 3 Jahren? Nervt das? Es reicht mir ein Wort.
Ich muss jetzt kurz eine tolle Formulierung in meinem...
Ja, weil es ist halt wirklich überlegen. Auch schwierig so, weil das ist ja halt so übermächtig, dass man auch einfach Angst hat, dass mal irgendjemand da aus irgendeinem Redaktionsmeeting, dass man das halt auch einfach, dass man das vielleicht nicht so sagen kann, wie man das eigentlich irgendwie mal sagen wollen würde. Ist ja tatsächlich auch pervers so.
Ja.
Na, also, aber, ja, sorry, Esther.
Nee, also ich muss sagen, ich habe mich in meinem Leben noch nicht so ultra viel damit auseinandergesetzt, auch einfach ganz ehrlich, weil ich aus dieser Zeit komme und das nicht anders kenne. In meiner Realität war es nie so, dass ich als Musikerin über Streaming mein Geld verdiene. Das würde ich jetzt einfach mal so als Punkt setzen. Ich habe als Künstlerin bisher nie gedacht, dass ich jetzt dann darüber groß verdienen werde. Ich habe, was weiß ich, man spielt live und sonst irgendwas. Und ich glaube, wenn man das Ganze auch so sieht, hat man auch ein gesünderes Verhältnis dazu, weil man ja auch irgendwie in einer Position ist, wo einem ja die Hände gebunden sind. Ich glaube, es ist schwieriger für Artists, die aus Zeiten von CD-Verkäufen und iTunes kommen. Da kann ich mir vorstellen, dass die Frustration ein ganz anderes Level hat. Aber bei mir ist so, ich kann das bisher nicht anders. Deswegen, also ist es schwierig für mich, mich darüber aufzuregen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Punkt bei der ganzen Sache. So, nehmen wir mal so mit. Und Gerrit, ich hole dich mal ein kleines bisschen auch aus der Zwickmühle raus. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass das Modell auf jeden Fall Spielraum in beide Richtungen lässt, dass man sich darüber aufregen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch es sehr viele Möglichkeiten dadurch gegeben hat, Musikpräsenz zu zeigen und vielleicht auch an Anführungsstrichen Erfolge zu feiern, die es sonst nie gegeben hätte. So oder so bin ich aber ein großer Freund von dieser modernen Entwicklung von Streaming-Anbietern, weil es mir halt nahezu das komplette Musikprogramm der Neuzeit in mein Handy spült und auf der anderen Seite ich jeden Freitag von der Redaktion eine Playlist kuratiert bekomme, in der ich mich über aktuelle Songs informieren kann. Die heißt Thank Backsman and Strider. Da bin ich schon auf so talentierte Künstlerinnen wie Esther Graf getroffen, auf immer wieder den gleichen Desaster, der da ständig auftaucht.
Danke für den Support, nur Liebe, ey.
Ja, muss das denn immer wieder sein? Ich versuche mich dagegen zu wehren, klappt nicht. Und ich darf aber jede Woche mit der Redaktion zusammen ein paar Songs aussuchen, die wir dann nochmal genauer vorstellen möchten. In der Regel immer 3 und auch diese Woche haben wir 3 Songs gepickt, die ich euch ans Herz legen möchte und die Yannick euch jetzt mal vorstellt.
Jo, Song Nummer 1, Schmidt featuring OG Kimo. Die beiden hätten wahrscheinlich auch heute hier gut in die Folge gepasst.
Muss man ja auch mal gleich sagen, ist jetzt nicht die größte Überraschung bei Schmidt. Schmidt gehört ja schon zu den Sachen, wo jeder gerade, also sagen wir so, Hype, Mutter und Vater quasi gemeinsam schubsen, damit da noch ein großer Star entsteht. Schönen genau. Gruß an Elvi an der Stelle.
Mach kaputt heißt der Song, ist von Besesien produziert und die letzte Single-Auskopplung vor dem Album Universum regelt, was am 20. Mai erscheinen soll und geht halt relativ ruhig los. Schmidt, wie man ihn kennt, würde ich mal sagen, singt seine Part, singt die Hook sehr ruhig und dann im Kontrast dazu macht Kimo dann halt den Abschluss mit seinem doch sehr atmosphärisch brachialen Rap-Part. Sehr gute Kombi.
So gut eingesetzter Rap Feature Part OJ Kimo auf einem sonst eher poppigen Song übrigens an der Stelle nur mal so.
Aber ich muss sagen, was ich bei dem Song, oder was ich allgemein bei Schmidt krass finde, was da nochmal so einen ganz neuen Aspekt rein, ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber gibt euch Schmidt nicht auch manchmal so Operngesang-Vibes, auch so einen Touch davon, was ich bisher einfach noch nie in deutschsprachiger sowohl Pop- als Rap-Musik gehört habe?
Bewusst nicht. Unterbewusst hast du jetzt den Triggerpunkt gesetzt. Das heißt, ich werde jetzt nochmal genau hinhören und vielleicht ist das der Grund für Erfolg.
Er ist auf jeden Fall sehr einzigartig. Er hat eine ganz eigene Art und Weise zu performen und das ist mega nice.
Ja.
Ich bin absolut großer Fan auf jeden Fall. Ich finde den Song auch super.
Ja,
also wenn Nummer. Ich jetzt kurz mit meinen Gesangstechniken flexen darf.
Nee, warum erst jetzt ist die Frage.
Nee, die Art, wie er halt sein Vibrato einsetzt, kennt man eigentlich nicht so aus der Popmusik. Das ist irgendwie so eine klassische Form, die man in der Oper, also in Opernmusik einsetzt. Und deswegen finde ich richtig spannend, was der da zusammenbringt.
Für das weißt du besser als wir, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich spreche da einfach mal für uns.
Ja. Gehen wir mal weiter zu Song Nummer 2. Mal gucken, wie der gute Herr seine Stimme einsetzt, was du dazu sagst. Jail mit seinem Song Slowly. Ist die erste Single vom Album Auto Solis, was Mitte Juli erscheinen soll. Und ja, was soll man sagen, typischer Straßenrap aus Hamburg, schnelle Double-Time-Flows, sehr eingängiger Beat, es werden Ansagen verteilt. So, wie man diese Songs kennt.
Ja, genau. Dazu kannst du vielleicht noch 2% dazugeben. Jail ist ja so ein bisschen sowas wie also Straßenrap aus Hamburg, so die Generation danach. Und es ist ganz interessant, dem dabei zuzugucken. Ist mir immer früh aufgefallen, dadurch, dass er weniger FSK 18 Songs versucht zu machen. Also es ist eher FSK 16. Trotzdem, glaube ich, eine ähnliche Härte und eine ähnliche Basis für das hat, was er da macht. Glaube ich, noch ein bisschen am Weg finden. Aber ich finde es ganz spannend zu sehen. Und da ist sicherlich auch nicht so auch alles ganz so einfach, was den Weg angeht, aber bin weiter interessiert daran, was bei Jail so passiert. Was sagst du zu ihm? Du bist ja auch aus Hamburg. Hast du ein bisschen auf dem Sender?
Hab ich nicht gehört, den Song. Also den kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich Stimmeinsatz und so, der kann ja auf jeden Fall rappen, der Junge.
Genau, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe auch Bock, mich mal mit ihm zu unterhalten, weil es da auch in der Vergangenheit immer mal so Themen gibt, wo ich denke, und dann gibt es wieder welche, wo denke ich, hui. Insofern bin ich sehr gespannt darauf, habe auf jeden Fall Bock drauf, mal mit dem zu reden irgendwann. Wie gesagt, nächste Generation Hamburg, muss man mal beobachten.
Ich weiß gar nicht, ob ich hier völlig too late to the party bin, aber hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt, aber muss ich sagen, habe ich ein bisschen für mich entdeckt heute. Ich mag einfach deutlichen Rap, sagen wir es mal so.
Und genau da ist er eine sehr interessante Entwicklungsstufe. Das wird spannend zu sehen, mal so wie sich das entwickelt. Dritter Song. Ja, genau, machen wir.
Dritter Song, letzter Song, Lena Störfaktor, Runde 1 heißt das Ding, ist auf der EP Essenz, die letzte Woche rausgekommen ist. Und ja, Lena Störfaktor ist ja auch schon mal öfter hier aufgetaucht. Untergrundlegende, typischer Boom-Bap-Stil, klingt irgendwie 90er Jahre. Sein Vater, wie Nico sagen würde. Genau, so kennt man sie.
Ja, definitiv. Ich kann auch, glaube ich, jede Woche nicht darum herum, hier versuchen, ein Format zu machen, das 2022 stattfindet und jedes Mal Boombap zu finden, der hier untergebracht werden muss. In diesem Sinne, liebe Grüße an Lena Störfaktor. Eine schöne Nummer, ich habe Freude daran. Aber die 90er haben auf jeden Fall angerufen bei der Beatproduktion.
Darf ich kurz fragen, zu ihrem Hintergrund, woher kommt sie? Also ich kann dich leider auch nicht.
Aus Berlin, so, das weiß ich. Viel mehr habe ich noch nicht für mich ergründet. So, aber bin sehr gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird. Hab auch das Gefühl, dass da was entsteht. Und vor allen Dingen, ich formuliere es mal so, du hast es ja selber auch schon durch deine eigene Position in diesem Rap-Kosmos quasi so ein bisschen dargestellt. Ich mag gerade diese Breite, dass es kein Subgenre innerhalb von Rap-Musik mehr gibt, das jetzt allein männlich dominiert ist. Wir haben alles. Wir haben die härtesten Straßenrapperinnen des Landes an der richtigen Stelle.
Geiler denn je auch. Ich finde wirklich auch besser denn je. Also es ist einfach richtig nice. So. Sie
haben Frag mal bei Liz, frag mal auf der Straße in Frankfurt nach, wie was sie von...
Ja, Shoutouts an Liz, ey. Gerade die hatte ich ehrlich gesagt auch im Kopf. Finde ich mega.
Da wird auf jeden Fall Respekt salutiert, bin ich mir ziemlich sicher. Und das Gleiche ist, wenn du dann in den Untergrund Boom Bap gehst und den, bei dem, was Lena Störfaktor zum Beispiel macht, unter anderem oder dann aber auch, keine Ahnung, DP auf ihre Art und Weise. Überall gibt es so starke Nummern, die mir sehr viel Freude machen und mich darauf auch also positiv stimmen, dass wir noch mehr zu dem kommen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ist da das irgendwann die Jungs wie Disaster nur noch dazu da sind, um die Hook zu rappen.
Ja.
Schließen wir damit oder mit der Vorstellung? Ja, ne?
Yes, würde ich sagen.
Disaster, so Ende 30, so Karriere, so einfach mal durchgespielt, alles gehabt, die Platinhänger an der Wand und dann sagt er, nee, jetzt bin ich nur noch Hook-Rapper.
Oh, würde ich sofort unterschreiben.
Ja, weniger Stress auf jeden Fall. Kannst mehr Urlaub machen in den Resorts, in den ist da so Abstand. Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. War eine tolle Runde.
Vielen Dank für die Einladung.
Richtig, danke,
danke. Danke, Yannick. Danke, Redaktion, für die Arbeit. Und euch, danke, dass ihr zugehört habt hier beim Baxman Stammtisch powered by O2. Bis nächste Woche, bis zur neuen Folge. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.